Münchner Lokalradio vor der Zerreißprobe. Heiß geht es her in diesem Sommer beim Lokalradio Lora in München. Seit März dieses Jahres ist der alternative Stadtsender täglich von 18 bis 21 Uhr auf Sendung. Doch die Macherinnen und Macher sind sich uneinig über sowohl die politische Ausrichtung des Senders als auch über die innere Struktur der Redaktion. Die Geschäftsführung wirft dabei einigen MacherInnen vor, Zitat, die Lizenz zu gefährden, Vereinbarungen zu brechen und den Sender dadurch zu missbrauchen, dass sie interne Konflikte über den Sender austragen. Zitat Ende, denn die Geschäftsführung will auf keinen Fall zulassen, ein weiteres Zitat, dass Lora zu einem linkssektiererischen und linksautoritär dominierten Fundi oder Sponti oder ähnlichem Sender umfunktioniert wird. Zitat Ende. Die Angst vor dem Chaos scheint bei der Geschäftsführung dabei so tief zu sitzen, dass sie sich Schützenhilfe von den Kollegen der bürgerlichen Presse, der Süddeutschen, der Abendzeitung und bei der Landesmedienanstalt, der Bayerischen Anstalt für neue Medien selbst holt. Die Dissidenten aus Redaktion, Programmausschuss und Hörerinnenschaft hingegen fordern Basisdemokratie ein und werfen der Geschäftsführung sozialdemokratisches Gehabe vor. Thomas Rath, einer der Äther-Rebellen, der prompt mit 5 weiteren Mikrofon- und Studioverbot erhielt, zu dem Konflikt.
Ja, das Grundproblem ist, dass im Prinzip alle wichtigen Entscheidungen bei Lora von 3 Leuten quasi im Alleingang getroffen werden und dass die Legitimation für dieses Vorgehen im Prinzip die Strukturen sind, die bei Sendestart präsentiert worden sind und deren Veränderungen fast unmöglich scheint. Also wenn man das ein bisschen konkretisieren möchte, dann heißt das, dass in der GmbH, die die Lizenzträgerin ist, dass im Förderverein, also Lora das Mitgliederradio, ein fest einkalkuliertes Standbein und dass auch im Programmausschuss, also das quasi höchste Gremium für programmliche Fragen bei uns, dass da immer wieder dieselben Leute auftauchen, die alle Entscheidungen maßgeblich mindestens beeinflussen, wenn nicht alleine tragen. Und die Diskussionen laufen schon einige Monate, quasi kurz nach Sendestart hat das angefangen, als viele Leute dann gemerkt haben, wie die Entscheidungen getroffen werden, ob und wenn ja, wie diese Strukturen zu ändern sind. Und wir sind dann irgendwann mal damit in die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, das und das passt uns nicht und das muss anders werden, gerade bei einem Projekt wie Lora. Und die Reaktion von Seiten der Geschäftsführung war halt die, dass eine Reihe von Leuten mit Studio- und Mikrofonverboten belegt worden sind. Und dass nicht nur diese Leute jetzt im Augenblick nicht mehr zu hören sind bei Lora, sondern es hat wirklich eine Reihe von Sympathisanten und Sympathisantinnen gegeben, die gesagt haben, unter den Verhältnissen wollen wir jetzt auch nicht länger mitmachen. Und das ist im Augenblick der Stand der Dinge. Die Situation ist ziemlich festgefahren und ich glaube, wenig Leute von denen, die seit Wochen und Monaten dabei sind, irgendwas ändern zu wollen bei diesem Sender, haben im Augenblick noch die Power, das weiterzumachen, und von daher sind wir eigentlich ja wenig hoffnungsfroh, dass sich was ändern wird bei Lora.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter darauf zurückkommen. Uns ist zu Ohren gekommen, oder wir haben gehört von einem Fall, wo eine türkisch-kurdische Redaktion eine Sendung machte und während der Sendung ihr das Mikrofon praktisch abgestellt wurde. Kommt sowas häufig vor? Ist es ein Ausnahmefall oder womit ist sowas begründet von der Geschäftsführung?
Also dieser konkrete Fall war die Reaktion der Geschäftsführung auf eine Solidaritätserklärung der türkischen Redaktion mit uns. Also mit uns heißt mit den Leuten, die von diesem Haus und mit diesen Studio- und Mikrofonverboten belegt worden sind. Die türkische Redaktion hat in der Sendung darauf hingewiesen, hat gesagt, dass das nicht in Ordnung ist und hat die Rücknahme gefordert. Der Geschäftsführer hat diese Sendung wohl daheim am Radio gehört, hat im Sender angerufen und hat veranlasst, dass den Leuten die Mikrofone ausgeschaltet worden sind. Das ist so, dieser konkrete Fall ist ein Einzelfall. Also sowas hat es noch nicht gegeben. Was es vielmehr in der Vergangenheit häufiger gegeben hat, ist halt, dass von Seiten der GmbH ganz massiv insofern in das Programm eingegriffen wird, als dass nicht die Redaktion oder ein aktiven Treffen oder eine aktiven Konferenz darüber entscheidet, wo welche Sendungen platziert werden, welche Redaktionen zu Wort kommen, sondern dass das wirklich im Prinzip alleine von der GmbH entschieden wird.
Das stinkt ja ganz kräftig nach Zensur auch. Wo Bleibt denn dann da noch ein Hörerradio, Hörerinnenradio über oder Mitgliederradio, wie ihr das nennt? Wie kann sich denn dann Lora da überhaupt noch dieses Mäntelchen anhängen?
Ja, sie machen es nach wie vor so, dass das nicht funktioniert. Dafür gibt es Zahlen, ganz eindeutig, die das belegen. Also wir haben im Augenblick ca. 250 Mitglieder. Das bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Also gerade diese Mitgliederschiene sollte ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von Lora sein, weil wir halt auch die Leute nicht mit Werbung vollpflastern wollen. Also im Prinzip ist es personell sehr, sehr eng, weil für die Leute, die jetzt rausgeflogen sind, gibt es eigentlich keinen Ersatz. Also es ist nicht so, als dass die Bewerberinnen für die frei gewordenen Stellen da Schlange stehen bei Lora. Dann gibt es sehr, sehr wenig Mitglieder. Dann hat die Geschäftsführung finanziell einen ziemlichen Bock geschossen, wie sich vor einigen Wochen herausgestellt hat. Da sind wir dann verklagt worden von einer anderen Frequenz hier und müssten jetzt 25.000 Mark zahlen. Ist die letzte Information, das waren am Anfang sogar mal 160.000 Mark, die zur Diskussion standen. Da ging es darum, dass der Geschäftsführer ziemlich unbedarft und ziemlich eilig eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hat, die was mit dem Impressumsgesetz zu tun hatte. Das ist in die Hose gegangen. Das ist übrigens auch deshalb in die Hose gegangen, weil es ganz erhebliche Informationsdefizite gibt. Also Informationen werden, sag ich mal, bewusst auch unterdrückt und zurückgehalten. Das ist jetzt in diesem Fall in die Hose gegangen, ist aber ansonsten, glaube ich, gewollt. Werbung gibt es so gut wie keine bezahlte, zumindest ist mir das nicht bekannt. Es gibt auch nicht irgendwelche Veranstaltungen oder Feste, die auch mal fest eingeplant waren, die zum einen den Bekanntheitsgrad von uns steigern sollten, die aussagen sollten, was wir wollen, was wir für ein Radio machen wollen und die auch der Finanzierung dienen sollten. Also es ist sowohl personell als auch finanziell und auch programmlich ziemlich am Ende im Augenblick. Also man hört auch, dass die Leute, die früher mal da waren und ein kritisches Radio gemacht haben, dass die nicht mehr da sind wegen dieser Hausverbote. Da hat sich auch programmlich einiges geändert. Das drückt sich dann zum Beispiel darin aus, dass etwa ein türkisches Generalkonsulat ganz unwidersprochen von den Kurdenproblemen spricht, die es nicht gibt, sondern nur von den Terroristenproblemen als kleines Beispiel und so weiter und so fort.
Ja, nun hat die Geschäftsführung ja auch Schützenhilfe von der eurer Bayerischen Landesmedienanstalt bekommen, also die Bayerische Landesanstalt für neue Medien, in dem gedroht worden war mit einem Lizenzentzug, falls die Geschäftsführung nicht einschreitet bei diesen Unordentlichkeiten im Äther. Inwieweit ist denn in Bayern oder in München ein anderes Radio möglich? Die Geschäftsführung versteift sich teilweise darauf, sie könne gar nicht anders, weil sonst die Lizenz gefährdet sei. Was ist denn in München an Radio möglich?
Also das muss ich erstmal richtigstellen, weil das ist so eine falsche Darstellung. Also es hat in der Tat nach den sogenannten Streiksendungen, die Anlass waren für die Hausverbote, ein Schreiben der BLM gegeben, wo unter anderem von Lizenzgefährdung von Lizenzgefährdung war gar nicht die Rede, aber dieses Schreiben von der BLM wurde dann so ausgelegt von unserer Geschäftsführung, als dass die Lizenz gefährdet war. Tatsache ist, wie sich kurze Zeit danach herausgestellt hat, dass sich nicht die BLM bei uns gerührt hat, sondern dass die Geschäftsführung ja quasi die eigenen Leute denunziert hat. Sie hat als erste bei der BLM angerufen und hat gesagt, das und das und das liegt bei uns im Argen. Und daraufhin ist dieses Fax von der BLM gekommen. Also es war ganz genau umgekehrt. Davon mal abgesehen, ich denke, dass diese Frage, was ist politisch möglich, häufig überbewertet wird, wenn damit argumentiert wird. Also ich denke, das ist ähnlich wie bei Radio Z in Nürnberg, als sie vor ein paar Monaten diesen großen Ärger hatten, dass da einfach nur gepokert wird. Also damals hat Z Ärger bekommen, weil Leo Kirch halt irgendwie so ein bisschen attackiert worden ist von der BLM und das war dann quasi das Zurückschlagen von der CSU-Mehrheit im Medienrat, denke ich. Und ansonsten, wenn nichts Gravierendes vorliegt, quasi von der BLM gegen die CSU, dann hält sich auch die CSU recht bedeckt mit den sogenannten alternativen Radios. Das ist halt dann das, was geduldet wird.
Kommen wir zum Schluss. Was ist denn in Zukunft noch möglich in München? Wie wird es in München weitergehen mit Radio Lora? Wird es sich ausweiten können? Wird es nochmal möglich sein, diese gegenwärtige Enge irgendwie aufzubrechen? Was sind deine Prognosen?
Ja, also ich befürchte, dass im Prinzip eine Änderung der Strukturen als Voraussetzung für ein anderes Radio bei Lora einfach nur über Kohle möglich ist. Die ganze Geschichte ist halt so angelegt, dass die GmbH das Sagen hat. Sprich, da müsste man versuchen, mit Geld reinzukommen. Das will niemand von uns und das kann auch niemand von uns. Die einzige Möglichkeit, die besteht, denke ich, ist, dass das Druck ausgeübt wird auf bestimmte Gesellschafter. Da haben wir auch schon ein paar Gespräche. Also es ist nicht so, als stünden alle Gesellschafter jetzt fest hinter der Geschäftsführung. Das ist mit Sicherheit irgendwie ein ganz, ganz mühsamer Weg. Und ich befürchte, dass die wenigsten der Leute, die jetzt diese Strukturen bei LoRa kritisiert haben, ja, die Luft haben für diesen langen Marsch durch die LoRa-Instanzen. Von daher bin ich und nicht nur ich im Augenblick schon so ein bisschen am Resignieren. Ich denke mir, wenn das so weiterläuft bei LoRa, hat dieser Sender weder eine Existenzberechtigung noch auf kurz oder lang eine Überlebenschance. Was dann passiert, wenn LoRa irgendwie weg vom Fenster ist, was mit der Lizenz passiert, weiß ich nicht. Das müssen wir mal die Tage oder in den kommenden Wochen ein bisschen nachrecherchieren. Aber im Augenblick sehe ich wenig Chancen, dass sich was ändert.
Welche Reaktionen gibt es denn von Hörerinnen und Hörern? Habt ihr da Rückendeckung oder lässt es die vollkommen kalt?
Also ich muss sagen, dass die Rückendeckung von den Hörerinnen und Hörern, auch von den Mitgliedern übrigens des Fördervereins, wir hatten derweil zwei außerordentliche Mitgliederversammlungen, in denen es zum Beispiel auch eindeutige Voten gegeben hat an die Geschäftsführung, diese Hausverbote zurückzunehmen, genauso wie offene Briefe von LoRa-Aktiven. Da haben insgesamt ca. 50 Leute an die Geschäftsführung appelliert, diesen Schritt rückgängig zu machen. Das lässt die Geschäftsführung kalt. Die Geschäftsführung lässt auch kalt, was die Leute sagen, die uns zuhören, beziehungsweise die uns mittlerweile vielleicht auch nicht mehr zuhören. Da hat es Fax gegeben, da hat es Briefe gegeben, wo die Leute gesagt haben, was ist los bei euch, was ist passiert, und man hört, dass was passiert ist, und warum ist das so. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Geschäftsführung entschlossen ist, das Ding so durchzuzocken. Und selbst wenn ihnen vielleicht irgendwann mal in einer stillen Stunde der Gedanke kommt, dass da einiges falsch läuft, ich glaube, sie wollen jetzt einfach nicht mehr von ihren Positionen weg, und von daher ist es, glaube ich, ziemlich festgefahren.
Okay, soweit so schlecht. Ich danke dir für das Interview trotzdem.
Nichts.